Caméléon, le journal en ligne des élèves du lycée franco-allemand de Saarbrück.
Caméléon, das Schülermagazin des deutsch-französischen Gymnasiums Saarbrücken.
Caméléon, the online student magazine by the deutsch-französisches Gymnasium Saarbrücken.
Seit 1892 rollen Busse und Straßenbahnen durch Saarbrücken. 2017 wurde daher 125 Jahre Gesellschaft für Straßenbahnen gefeiert. Auch in Caméléon ist die Saarbahn nicht spurlos vorbeigefahren. Nie war in unserer Redaktion die Rede von der Entstehung und Entwicklung der Saarbahn. Um diesem Thema auf den Grund zu gehen, konnte ich mit Hajo Hoffmann ein Interview führen. Der ehemalige Oberbürgermeister war maßgeblich an dem neuen Verkehrskonzept in den 90er Jahren beteiligt. Herr Hoffmann, wie sah dieses Verkehrskonzept konkret aus und woher stammte die Idee?
Es gibt ein Vorläufermodell in Karlsruhe. Die haben Folgendes gemacht, die haben nach einem System gesucht, um die Gleise, die im Raum Karlsruhe sehr weit verbreitet sind, von der Bundesbahn, diese zu nutzen und sie zu verbinden mit neu zu verlegenen Gleisen in die Innenstädte hinein. Dann haben die nämlich gesagt, wir müssen die Kunden unmittelbar erreichen im Zentrum. Dort ist die Bundesbahn normalerweise nicht vertreten. Das heißt, Bahnhöfe sind doch meistens irgendwie etwas an der Seite. Und dass sie das dann verknüpfen konnten mit dem vorhandenen Gleissystem. Dazu brauchten sie dann Geräte oder Fahrzeuge, die zwei Motoren drin hatten, damit das auf dem entsprechenden Spannungsniveau der Bundesbahn läuft und in der Innenstadt läuft. Das haben wir uns angeguckt. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich Oberbürgermeister in Saarbrücken geworden bin. Also das war dann 1991. Wir haben uns das angeschaut in Karlsruhe und haben dabei festgestellt, dass ein Nachteil des Systems in Karlsruhe ist, dass das Hochflurtechnik ist. Das heißt, die Leute müssen relativ hoch in dieses Gerät einsteigen. Und wir wollten unbedingt ein System haben, was Rollstuhl und Kinderwagen geeignet ist, damit die ebenerdig reinkommen können. Natürlich muss man dann die Bahnstationen etwas anheben, aber man kommt dann ebenerdig rein, zumindest in Teilbereiche dieses Fahrzeuges. Das war der Anfang davon. Und das hat uns nämlich sehr überzeugt, weil mit dem Moment, wo man auf diesen zwei Gleissystemen fahren kann, die zwar die gleiche Spurweite haben, aber eben andere Spannungsbedingungen, Strombedingungen haben, war das eine Multiplikation der Verbindungsmöglichkeiten. Und so hatten wir uns das vorgestellt und sind dann doch weitergearbeitet.
Wer hatte denn die Idee zu einer Straßenbahn, wie sie heute existiert?
Ja, also zuerst einmal die Idee hat mir der Vorstand Norbert Walter, der für die Saartal AG zuständig war, der hat mir gesagt, das wäre ein interessantes Objekt, was wir da hatten. Und wir kannten andere Objekte aus Straßburg und die Planungen von Nancy und haben uns überlegt, weil wir in jedem Fall in der Tallage, die wir in Saarbrücken haben, unbedingt eine Verbesserung des ÖPNV brauchen, weil wir den ganzen Pkw-Strom, der morgens rein und abends rausfährt, den können wir so einfach nicht verkraften. Dafür ist die Tallage einfach zu eng. Es sind ja lauter Täler, die auf die Stadt Saarbrücken zulaufen. Also wir mussten unbedingt eine Erleichterung haben, um die Chance zu sehen, dass der Verkehr in Saarbrücken nicht permanent kollabiert. Das war der Hintergrund. Wie gesagt, das ist dann von Norbert Walter und mir. Er hat sozusagen die technische Seite dargestellt. Ich habe den politischen Raum entsprechend bearbeitet und so sind wir dann vorgegangen.
Haben bei dem neuen Verkehrskonzept Busse einfach nicht ausgereicht?
Bei den Bussen ist das so eine Sache. Busse sind ja selber im Straßenraum dann eben gefangen. Wenn Staus sind, sind die genauso drin. Man muss also im Prinzip ein System haben, was auf der einen Seite eine eigene Spur hat und damit weitgehend unbelastet ist von den Staus. Und wir wollten eines haben, was von den Abgasen her nicht eine zusätzliche Belastung bringt, sondern im Gegenteil. Die Belastung, die über den Strom entsteht, entsteht außerhalb. Natürlich, wenn man so weit ist, dass man das mit Solarstrom oder irgend sowas, also mit regenerativem Strom machen kann, ist die Bilanz toll, aber ansonsten ist es eine gewisse Verlagerung von Schadstoffen, die dann eben nicht im Ballungszentrum sind.
Würden Sie Ihrer Ansicht nach die Saarbahn heute nochmals bauen?
Ja, in jedem Fall. Also es gab Vorstellungen, mit ganz besonderen neuen Techniken zu verfahren, also beispielsweise entweder magnetgesteuerte Geschichten zu machen oder unterirdisch. Die magnetgesteuerten Geschichten waren zum damaligen Zeitpunkt nicht sicher genug, dass man die im öffentlichen Bereich wirklich hat fahren lassen können. In Nancy hat man das versucht, ist elend gescheitert. Zuerst mal, weil da die Friktionen sehr groß waren. Und unterirdisch ist einfach für einen Ballungsraum unserer Größenordnung, es ist ein kleiner Ballungsraum, ist das einfach nicht ökonomisch vertretbar. Aber man muss in jedem Fall, um in einem Ballungsraum eine vernünftige Verkehrsplanung zu machen, muss man die Chance haben, dass man mit einem Verkehrssystem arbeiten kann, wo die Leute nicht mehr gezwungen sind, auf den Fahrplan zu gucken. Das ist ein ganz entscheidendes psychologisches Element. Das heißt, wenn ich eine Wartezeit habe, die, sagen wir mal, eine Viertelstunde oder länger ist, dann wird ein System nicht so akzeptiert, wie wenn ich weiß, ich kann alle 5, alle 7,5 Minuten dorthin gehen und es fährt was. Dann brauche ich nicht mehr zu gucken, ich gehe einfach hin und warte, bis die nächste Bahn kommt. Dann ist das sehr viel praktischer. Und wir hatten das gleichzeitig ja auch als ein grenzüberschreitendes Projekt gesehen, weil ja die erste Trasse oder die erste Linie Saargemünd-Saarbrücken-Lebach sein sollte. Die existiert ja jetzt auch.
Im Folgenden erzählt Herr Hoffmann etwas über die schönsten, aber auch negativsten Erlebnisse während der Bauphase.
Zuerst mal, wenn man mitten durch eine Stadt, das, was dann an Blockierung von Straßenraum, von Staus, von Dreck, von Lärm und so weiter alles kommt, ist ja schon eine ziemlich harte Herausforderung. Also bestimmte Streckenabschnitte, die konnte ich nicht mehr alleine gehen, weil die Leute auch aggressiv geworden sind. So, das heißt, musst du da schon vorsichtig sein. Dann haben wir versucht, und das war sowohl eines der lustigsten Erlebnisse, aber eben auch ein irgendwo tragikomisches. Wir wollten den Leuten, die an der Trasse, auf der gebaut wurde, denen zu sagen, Leute, es ist eine gewisse Zeit und wenn wir die hinter uns haben, ist das alles viel besser. Das haben die aber nicht geglaubt zuerst mal. Also haben wir uns mit einer Werbeagentur zusammengesetzt und haben überlegt, was machen wir. Und dann hat der Professor Maximovic, der hat dann eine Idee gewonnen, die fand ich unglaublich intelligent, pfiffig. Nämlich sind dann Plakate gemacht worden von Menschen. Die Menschen haben aber ihren Kopf nicht auf den Schultern gehabt, sondern unterm Arm. So, und dann gab es darunter, es gibt ein Leben nach dem Stau. So, und das fand ich zuerst mal unheimlich witzig. Also wir haben uns kaputt gelacht, als wir die Bilder gesehen haben. Wir fanden eigentlich, die Leute müssten darauf so reagieren können. Das Umgekehrte war der Fall. Die sind aggressiv geworden. Die waren stinkesauer, weil sie sich verarscht gefühlt haben. So, das wollten die überhaupt nicht haben. Also das war so eine Sache. Eine der schlimmsten Erlebnisse materiell haben wir gehabt an der Stelle, wo das Gleissystem, also man muss ja nochmal wissen, die Spurweite ist dieselbe wie bei der Bundesbahn. Die Spannung ist eine andere. So, und an den Stellen, wo man dann von dem Straßengleis auf das Bundesbahngleis geht, muss man ja praktisch eine Übergangssituation schaffen, die einmal von der Frequenz her in Ordnung ist, aber einfach auch die Verbindung zu diesen Teilen bringt. Und das ist beispielsweise so, wenn man heute sieht, wo der große Kreisel ist von der Ostspange. Also Mainzer Straße kommt runter, Ostspange, dann geht's auf die Ostspange rüber vom Autoverkehr. Und da ist ja ein Kreisel. So, und an dieser Stelle gehen die Gleise aus dem Straßenraum in die Linie Brebach und weiter, also Bundesbahn. An der Stelle, die war sozusagen zwingend vorgegeben, dort mussten wir diese Verbindung herstellen. Wir haben Eigentum an Boden natürlich haben müssen. Und wie wir das alles soweit hatten, haben wir das da aufgemacht, wollten dort bauen und haben festgestellt, dass dort eine Riesenkontamination im Boden war. Und zwar, dafür seid ihr zu jung. Damals gab es an dieser Stelle vor etlichen Zeiten, gab es eine Tankstelle, die dort war. Und nach der Tankstelle, die wurde dann abgerissen, ist eine Würstchenbude hingekommen. Und die Würstchenbude ist dann nachher irgendwann aufgegeben worden. Es gab also praktisch keinen Rechtsnachfolger mehr für die Situation, den wir in irgendeiner Weise heranziehen konnten für die Kontaminierungen, die wir da festgestellt haben. Die waren von der Tankstelle. Oder gab es niemanden mehr. So, das heißt, wir hatten dann bis 10 Meter in die Tiefe, hatten wir Kontaminationen. Und die mussten ja, das ist unglaublich teuer, sowas. Die mussten ja bereinigt werden, wir konnten ja nicht einfach drüber bauen. Also in anderen Staaten wird das meistens dann so gemacht, wird zugeschüttet, drüber gebaggert, fertig. Aber es geht bei uns nicht, wir machen uns damit unmittelbar strafbar. Das war so eine hässliche Sache. Eine weitere hässliche war die Verhandlungen mit verschiedenen Organisationen, die uns ja ein Stück Gelände abtreten mussten, sonst konnten wir die Trasse ja nicht hinbekommen. Also Beispiel an der Johanneskirche, schräg gegenüber vom Rathaus, ist ja eine relativ große Haltestelle. Und da brauchten wir an der Seite der Johanneskirche, brauchten wir sagen wir mal, einen Meter zusätzliches Gelände, und zwar auf die Länge der gesamten Haltestelle. Und da haben die gesagt, ja, können sie uns verkaufen. Den brauchten sie auch nicht. Die haben dann Preise verlangt, da kriegt man Tränen in die Augen. Die haben also wie die Weltmeister. Ne? Und haben gesagt, ja, wenn wir das Geld nicht kriegen, dann müsst ihr ein Enteignungsverfahren machen. Ein Enteignungsverfahren dauert 3-4 Jahre, je nachdem, kann man das Projekt ja im Prinzip vergessen. Und das war nicht der einzige Fall, wo wir das so eine Feststellung hatten.
Herr Hoffmann, vielen Dank für das Interview.